Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vosbosper-Tölz-Podcast Letzte Reihe. Warum letzte Reihe? Nun, in der letzten Reihe passierte zu meiner Schulzeit das, was im Unterricht mindestens genauso wichtig war für uns Schüler, wie das, was der Mathelehrer oder die Englischlehrerin sagten. Wie ist das heute? Was bewegt euch? Über was wollt ihr sprechen? Ihr könnt mitbestimmen, wer zu mir ins Mikro kommt in die letzte Reihe. Mein Name ist Markus Theil. Kontaktiert mich über Teams hier an unserer Schule. Welche Mitschüler, Mitschülerinnen, welche Lehrkräfte oder welche anderen Menschen, die mit unserer Vosbosper Tölz zu tun haben, sollen bei mir zu Wort kommen? Welche Themen sind für euch interessant? Schickt mir eure Ideen, Fragen und Vorschläge. Und dann heißt's Mikro an für die letzte Reihe. Für unsere erste Folge habe ich zwei Schüler ausgesucht, die mit am längsten an unserer Schule sind. Warum und wieso genau? Darüber will ich mit den beiden sprechen. Wir klären Fragen, wie hat sich unsere Schule verändert seit Corona? Ist Schule überhaupt anders geworden vor und nach Corona? Wie krass war der Wechsel in die 13. Klasse? Und natürlich ganz wichtig, warum sitzen sie in der letzten Reihe? Also wortwörtlich, seit diesem Schuljahr kämpfen sich die beiden Seite an Seite ganz hinten durch die 40 Wochenstunden Unterricht. Herzlich willkommen zur letzten Reihe. Herzlich willkommen, Konstantin.
Hallo.
Und herzlich willkommen, Gustav.
Hallo.
Konstantin von Miller und Gustav Weinmann, die ersten Gäste. Ihr seid natürlich euch der Ehre und Verantwortung bewusst, Gründungsmitglieder dieses Podcasts zu sein. Wie hoch ist die Aufregung, Gustav?
Ja, schon ein bisschen erhöht. Man freut sich halt einfach, dabei sein zu dürfen. Und ich glaube, das wird jetzt ein richtig cooles Ding.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es wird ganz spannend. Ein bisschen aufgeregt, aber wird schon.
Unser erster Themenkreis soll mal ganz simpel sich um unser Schulgebäude drehen. Wir sitzen hier in einem extra Raum, in dem auch Beratungen stattfinden, in dem der Stundenplan gemacht wird. Aber allgemein, wie hoch ist denn der Wohlfühlfaktor in unserem Schulhaus?
Wenn ich einfach mal anfangen soll, ich würde sagen, man kann sich schon wohlfühlen. Es gibt Klassenräume, in dem man sich auf jeden Fall wohler fühlt als andere. Leider sitzen wir seit 2 Jahren in einem Klassenzimmer, was nicht so schön ist, kann man glaube ich sagen. Aber im Großen und Ganzen ist das Schulgebäude sehr angenehm. Man kommt überall gut hin, man kennt sich gut aus und genau.
Ja, ich glaube so die entspanntesten Klassenzimmer sind die, die nah am Kiosk oder nah an der Garage sind. Da ist man am liebsten drin, vor allem wenn es im Erdgeschoss ist. Aber ja, irgendwie, man kommt überall hin und ja, also die Klassenzimmer sind gemütlich, wir haben ja neue Tische, neue Stühle, also schon sehr entspannt hier.
Wir haben so ein Leitsystem auch seit ein paar Jahren mit den Farben. Habt ihr das überhaupt schon mal genutzt mit den grünen Linien und blauen Linien oder erzähle ich euch jetzt was Neues?
Was Neues?
Ich habe schon mal gehört, aber wieder vergessen. Nee.
Gruß ans Landratsamt, die haben da sehr viel Geld investiert. Als ich erstmals hier in die Schule kam, das war im Jahr 2002, da habe ich die Fassade des Schulhauses so ein bisschen wie ein Krankenhaus aufgefasst. So
ja,
steril.
Ja.
Geht es euch damit ähnlich?
Ja,
ja, könnte man echt.
So ein bisschen Kasernenbau, dachte ich am Anfang. Weil in Tölz gibt es ja auch die große Kaserne allgemein. Und ich dachte schon so ein bisschen, ja, wie eine Kaserne. Aber ich glaube, wir waren auch sehr verwöhnt von der Schule, in der wir davor waren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also da kommen wir nachher drauf noch zu sprechen, wo ihr wart. Aber habt ihr die Veränderungen gemerkt in den letzten Jahren bezüglich Pausenhof, Aula und so weiter? Ihr seid ja wirklich schon lange hier an der Schule.
Schon. Also ich meine auch jetzt mit der Tischtennisplatte, die wir unten haben. Oder ja, dass es jetzt mehr Sitzmöglichkeiten gibt, auf jeden Fall.
Ja, ich persönlich habe jetzt nicht so viel wahrgenommen, bin ich ehrlich. Vielleicht achte ich einfach nicht so darauf. Oder ich meine, wir sind in der Pause auch mehr so Leute, die im Klassenzimmer bleiben. Genau.
No. Ihr habt schon die alten Schulen, an denen ihr wart, erwähnt. Vielleicht könnt ihr kurz euren Schulweg skizzieren. Ihr seid beide jetzt in der 13. Klasse, also länger geht nicht mehr. Außer ihr wollt nochmal hier bleiben, was ich jetzt nicht hoffe.
Länger geht schon noch, passen Sie mal auf. Nee, hoffentlich nicht. Also wir waren beide auf der Realschule in Gmund-Finsterwald. Auch eine wundervolle, tolle Schule, würde ich behaupten. Wir sind zusammen in der Klasse seit der, für mich, 9. Klasse, weil ich habe die 9. Klasse damals wiederholen müssen. Und
warum?
Mathe und Erdkunde.
Erdkunde? Mhm. Was kann man denn in Erdkunde nicht können?
Naja, man kann ein bisschen pennen, schlechte Noten kassieren und dann 3 Monate vor Notenschluss kann dann die Erdkundelehrerin sagen, ja, nee, also mündlich kann ich Ihnen jetzt auch nichts mehr geben. Und damit war der Zug abgefahren.
Letzte Reihe.
Letzte Reihe.
Ja, wie immer. Bei mir war es noch ein bisschen anders. Ich war nach der Grundschule bin ich aufs Gymnasium Tegernsee gegangen für anderthalb Jahre. Dann habe ich aber auch zum Halbjahr auf die Realschule gewechselt, weil der Druck halt einfach zu groß war, vor allem wenn man noch kleiner ist. Und genau, dann sind wir irgendwann zusammen in der Klasse gekommen. Also das hat sich so ergeben. Und damals hatten wir gar nicht so viel Kontakt. Also man kannte sich zwar, war so gut miteinander, aber ich weiß nicht, wir hatten vielleicht auch noch andere Interessensgebiete und war aber trotzdem eine nette Zeit an der Realschule und ja, dann sind wir letztendlich hier gelandet. Und bei mir war es noch so, ich wollte eigentlich erst an eine andere Schule gehen nach der 10. Klasse, nach München, aber das hat sich dann nicht ausgegangen und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Und dann hat mir mein Bruder, der hier auch schon an der Schule war im Technikzweig, empfohlen, ich soll doch hier auch den Technikzweig machen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass Gustav sich auch hier für den Technikzweig angemeldet hat. Und es war ja dann auch relativ entspannt mit einem Praktikum, weil man sich kein Praktikum suchen musste für die 11. Klasse, sondern es war ja schon von der Schule aus vorgegeben, dass man hier in der Metallwerkstatt und Elektrowerkstatt sein Praktikum verbringen darf. Und dann dachte ich mir, es ist ja relativ entspannt, muss man sich nicht viel um Praktikum kümmern. Und dann habe ich Gustav noch angeschrieben und er meinte, ja, er macht ja auch den Technikzweig. Und dann dachte ich mir, das ist ganz lustig.
Jetzt muss ich den Zuhörern sagen, ihr seid nicht mehr im Technikzweig. Nee, wie kam das denn?
Ja, das
erzähl
war,
doch mal die Geschichte.
Erzähl doch mal, das war eigentlich ganz lustig. Also wir da im Technikzweig, völlig bescheuert ja im Endeffekt schon, weil ich habe ja schon erzählt in der 9. Klasse, ich musste wiederholen wegen Mathe und dann in den Technikzweig zu gehen, das ist einfach nicht so schlau.
Ein Selbstmordkommando, wenn man kein Mathe kann.
Ja, genau. Ja, wir gehen dann in den Technikzweig, die ersten sind 2 Wochen und dann haben wir so Technologie oder was das war. Ja, ja. Und dann drücken die uns da so komische Blaupausen von irgendwelchen Bauplänen in die Hand und alle so, boah, guck mal hier, wie spannend, oh hier, guck mal da
sieht man das.
Und wir so, ist der jetzt schon ausgeklappt? Ja, wir mussten hier oben, mussten unten.
Wir haben nichts
verstanden. Keine Ahnung gehabt. Das war schon verwirrend genug, da haben wir schon gemerkt, oh Mann, was machen wir hier eigentlich?
Und dann kam noch die Stunde Physik. In der es uns dann so... Also
in der ersten Stunde schon.
Ja, erste Stunde. Also es war wirklich, wir hatten einen Tag Unterricht, so ein, ich weiß nicht, ein erster Tag halt an der Schule und dann hatten wir schon direkt Praktikum unten in der Metallwerkstatt. Aber dann hatten wir diese eine Stunde Physik und alle total interessiert und haben es schon verstanden gehabt und wussten genau, was abgeht. Und wir saßen drin und dachten uns, was machen wir hier eigentlich? Und ich glaube, dann war relativ schnell klar, dass wir wechseln möchten. Jedoch mussten wir dann noch, das heißt, wir sollten dann noch, weil es einfacher war, noch die 2 Wochen Metallpraktikum mitmachen, die eigentlich auch sehr amüsant waren.
Ich glaube tatsächlich, wir waren dann schon so entschlossen zu sagen, oh, das ist nicht unser Fall, aber komm, wir schauen uns mal das Praktikum an. Ich glaube, da waren wir noch so bereit, uns das anzuschauen. Dann waren wir in diesem Metallpraktikum und ich sag's Ihnen, so unbegabt wir theoretisch sind in diesen Fächern, noch unbegabter waren wir dann praktisch beim Feilen und sowas.
Ja, 2 linke Hände.
Also, ich glaube, wir waren immer mit Abstand die Schlechtesten. Wir haben da so 2 Werkstücke abgegeben. Ja. Katastrophe. Ja, ich glaube, da kriegt man, glaube ich, ganz schnell eigentlich mal zweistellig. Ich glaube, ich hatte irgendwie 7 Punkte überall. Viel zu viele Millimeter abgenommen. Ja, das war, also man hat einfach gut gemerkt, hey, wir sind hier falsch, wir sollten uns das nochmal überlegen und es ist ja auch gut, dass man sich das noch am Anfang überlegt.
Und ihr konntet noch wechseln in der ersten Woche?
Man hatte ja 6 Wochen, glaube ich, Zeit. Man hatte so eine Wechselfrist, in der man wechseln kann. Und es ging dann eigentlich auch ziemlich unkompliziert.
Ja, also es war ja, die haben gefragt, wo wollen wir denn hin? Da haben wir gesagt, ja, wir haben dann natürlich erstmal gebrainstormt, bevor wir in den nächsten Zweig wechseln, wo wir
ja, bei den vielen Zweigen, die wir damals hatten, eine Riesenauswahl.
Ja, das muss man sich gut überlegen. Und dann haben wir gesagt, ja, sozial, das ist spannend, da kann man was für...
Ich glaube, wir wollten sogar erst Gesundheit, aber der war voll, der Zweig.
Ja, genau. Und sozial war halt komplett frei, weil die haben gesagt, ja, gar kein Problem, wir kommen im Sozialzweig.
Ja, genau. Dann waren wir im Sozialzweig.
Und dann kam nicht nur der Sozialzweig, dann kam auch noch Corona. Das ist ja dann ein richtiger Schlag gewesen. Die Schule hat sich komplett verändert. Ich weiß nicht, wie ihr diese Zeit erlebt habt. Also ich fand es ganz schwierig. Am Anfang hat man es ja nicht so ernst genommen. Naja, in ein paar Tagen ist es vorbei. Kleine Erkältung, was auch immer. Und plötzlich macht die Schule zu. Man muss zu Hause sein. Als wir dann kamen mit Masken. Was ist aus der Zeit bei euch hängen geblieben?
Also als wir hier an der Schule waren, war ja Corona gerade so tatsächlich schon am Ende. Und wir hatten es eher an der Realschule so richtig miterlebt mit Lockdown und allem Möglichen. Als wir hier ankamen, war es so gerade so, dass man keinen Lockdown mehr hatte und dass dann wieder der Präsenzunterricht angefangen hat. Aber wir hatten trotzdem noch Masken auf. War zwar nervig, aber mein Gott, man konnte es halt nicht ändern. Aber ich fand es hier an der Schule echt dann relativ entspannt gehandhabt im Verhältnis zu der Realschule. Also die haben das dort also ziemlich ernst genommen, was ja auch vielleicht irgendwo zu Recht gut war. Aber hier in der Schule fand ich es eigentlich relativ human und war aus meiner Sicht ziemlich gut gehandhabt.
Ja, meine Frage hat nur darauf hingespielt, dass ihr vielleicht eben dadurch, dass die Corona-Zeit schon begonnen hatte in der Realschule, dass ihr vielleicht auch mit Defiziten hierher kamt, wo ihr gesagt habt, ihr fühlt euch eigentlich gar nicht wohl in der Gruppe, plötzlich wieder zusammen lernen zu müssen oder der Respekt davor, mit anderen näher zusammenzukommen. Deswegen meinte ich eben, dann seid ihr mittendrin in Corona gewesen.
Okay. Ja, ich kann dazu eigentlich gut was sagen, weil im Endeffekt unsere Geschichte bezüglich, wie wir auf die Schule gekommen sind, endet noch nicht so richtig, zumindest bei mir nicht. weil ich bin dann auch in den Sozialzweig mit dem Herrn von Miller dann gewechselt. Aber ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, ich habe mich nicht so wohl gefühlt an der Schule. Ich glaube, es lag auch eher so wahrscheinlich an persönlichen Dingen, vielleicht auch ausgelöst durch Corona, habe ich mich einfach unwohl gefühlt und bin dann ja auch nochmal in diesem Jahr runter von der Schule. Also ich habe mich irgendwann zwischen Halbjahr oder kurz vorm Halbjahr abgemeldet und bin runtergegangen von der Schule, auch bezüglich meines Sportes Ski Alpin. Da bin ich halt ein Jahr sehr viel Ski gefahren, bla bla bla. Und bin dann am nächsten Jahr wieder auf die Schule gekommen und ich war wirklich auch viel frischer und selbstbewusster vielleicht, sortierter auf jeden Fall und habe mich dann auch hier wieder besser reinfuchsen können. Also das war vielleicht schon so ein Ding, was durch Corona bestimmt auch ausgelöst wurde, weil man einfach unfassbar viel Zeit nicht in der Schule verbracht hatte. Ja, genau.
Also ich hab durchgezogen die 11. Klasse. Ich war dann...
Du hast später dich entschieden, etwas doppelt zu machen.
Dann. Ja, genau. Das kam dann in der 12. irgendwann. Also ich fand es eigentlich entspannt, aber ich habe mir da, glaube ich, auch nicht die Gedanken gemacht, weil ich ja nicht so die Auswahl hatte. Ich wollte immer mein allgemeines Abitur irgendwie schaffen, weswegen ich ja eigentlich auch nach der Grundschule direkt aufs Gymnasium gegangen bin. Und deswegen war es für mich klar, dass ich das hier einfach irgendwie durchziehen würde. Ich bin auch eher in den Sozialzweig gegangen, weil es hieß, so, das ist der Zweig, wo man am ehesten, am schnellsten an sein Abi kommt, was ich, glaube ich, jetzt sagen kann, dass es nicht so ist. Also es ist schon schwer.
Okay.
Aber ich habe es dann halt einfach durchgezogen und ich glaube, am ehesten hat man es dann im Praktikum gemerkt mit dem Corona, dass es das gibt.
Also das ist hängen geblieben?
Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Also ich meine, ich war in der Grundschule, da wurde es noch sehr streng gemacht, weil viele kleine Kinder da waren und dann noch in einem Altenheim. Und da war es noch strenger, also da musste man sich regelmäßig oder jeden Morgen eigentlich testen. Was sich schulisch bei mir so verändert hat, war eigentlich nicht viel. Also ich glaube, die Umstellung von der Realschule auf die Voss ist schon allgemein eine andere, aber ich glaube, die ist allgemein und liegt nicht an Corona. Und wir hatten ja auch noch einen ziemlichen Corona-Bonus, auch im Abitur oder im Fachabitur. Also es hat sich natürlich irgendwie schon auch auf die Prüfungen ausgewirkt, beziehungsweise auf den Stoff, den man dann lernen musste, dass halt nicht so viel war. Aber ich glaube, im Endeffekt, wenn man einmal sich dran gewöhnt hat und weiß, wie die Voss funktioniert, vom Notensystem her und vom Anspruch her, dann ist es alles machbar. Aber die erste Zeit ist auf jeden Fall eine harte Zeit.
Ja, da muss man sich einfach, also man muss sich halt umgewöhnen. Man muss selbstständiger sein, man muss sich überwinden zu sagen, ja, ich muss jetzt lernen, weil es interessiert vielleicht auch einfach keinen mehr, wenn man halt nicht lernt so mäßig. Darauf muss man einfach gefasst sein und das kriegt man auch hin, aber man muss es halt wissen.
Ja, und dass man auch zwei Notenstufen dann halt einfach im Verhältnis zur Realschule vielleicht runtergeht. Oder zumindest das am Anfang so ist, weil es halt einfach anspruchsvoller ist. Es ist halt ein höheres Level, aber wenn man dieses erste Halbjahr, wo man ja auch eine Probezeit hat, noch so irgendwie übersteht, dann ist es eigentlich schon geschafft, würde ich sagen. Also man verbessert sich dann auch stetig.
Mir ist auch aufgefallen, was sich verändert hat, weil ihr gerade sagt, von der Realschule zur Voss die Veränderungen, es ist vielleicht ein bisschen anstrengender, etwas schwieriger, man ist mehr auf sich selbst gestellt, man wird vielleicht aber auch ernster genommen hier als Individuum an unserer Schule als in früheren Schulen. Aber mir ist aufgefallen, dass die Interaktion zwischen den Schülern auch geringer geworden ist in den knapp 30 Jahren, die ich jetzt Lehrer bin, und dass das besonders die Handys ausgelöst haben, ist auch klar. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass Corona dem Ganzen noch so einen extra Knacks gegeben hat, dass danach die Schüler mehr in sich gekehrt wurden oder geworden sind. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Dass man kommt rein in die Klasse, viele Schüler reden überhaupt nicht mehr miteinander. Ist euch das auch aufgefallen, dass sich da was geändert hat? Oder ist das einfach so euer normaler Alltag? Wir sind ein, zwei Jahre auseinander vom Alter, dass das normal ist, dass ihr einfach eher in die Handys guckt, als miteinander redet, weil ich meine, aus technischen Gründen war es vor 20 Jahren oder so gar nicht nötig, gar nicht möglich. Aber die Interaktion zwischen Schülern ist absolut gering geworden im Vergleich zu früher. Habt ihr auch so einen Wandel festgestellt in eurer Schulzeit, der vielleicht durch Corona noch verstärkt wurde?
Also ich glaube, an der Realschule, da durften wir gar nicht an die Handys. Ja. Das war verboten. Von dem her war das gar keine Option. Und hier an der Voss ist es halt lockerer. Also man ist auf sich selbst gestellt. Wenn man das Handy schauen will, kann man das Handy schauen. Und eigentlich die Lehrer achten da nicht mehr so drauf, beziehungsweise sie mahnen mal, okay, dann tut man halt das Handy weg. Aber ist auf jeden Fall entspannter. Und ich glaube, in der Sozialklasse ist immer gut, weil man redet schon viel mit den Klassenkameraden. Mhm. Also, aber ich glaube auch, dass man eben hier nicht so lange in einer Klasse die ganze Zeit zusammen ist. Mhm. Also ich meine, wenn man in die 11. Klasse reinstartet, startet man manchmal mit 20 bis 30 Schülern auf jeden Fall. Und dann gehen da noch sehr viele, weil sie es halt entweder nicht schaffen oder sich dann doch für eine Ausbildung entscheiden.
Oder einen anderen Zweig im Jahr drauf, soll es auch geben.
Also okay. Ich glaube, die Klassendynamik verändert sich halt auch einfach, aber irgendwie so ab der 12., wenn man dann so merkt, es ist eine eingeschweißte Truppe und man versteht sich besser, dann kommt man schon mehr wieder so in Gespräche. Aber so das erste Jahr glaube ich schon, dass man da so ein bisschen distanzierter noch ist.
Ja, ich persönlich, ich sehe es auch, das größte Problem in Anführungsstrichen jetzt mal, ist einfach, dass man sich nicht so lange kennt, glaube ich. Mhm. Gut, man muss ja nicht jeden mögen, kann man vielleicht auch nicht, aber ja, maximal 3 Jahre ist man in einer Klasse. Das ist jetzt keine so ultra lange Zeit. Ja, gut, man kann auch wiederholen, aber dann ist man nicht in derselben Klasse. Und da sehe ich schon das größte Manko, sage ich mal, weil man einfach nicht so eng ist, wie wenn man jetzt aufs Gymnasium geht und man ist seit der 5. Klasse bis zur 12. Klasse gemeinsam in einer Klasse, dann ist da ja eine ganz andere Dynamik. Das sehe ich schon auch.
Fängt das unsere Schule gut auf, findet ihr?
Ich glaube, ja, also wie soll eine Schule das so auffangen? Das ist ja sehr schülerabhängig. Wollen die Schüler miteinander reden oder sich besser kennenlernen oder eben nicht? Und da sind wir halt wieder bei der Frage, das Smartphone.
Oder Tablets, ich meine, ja, das haben wir ja auch als Thema groß.
Auf jeden Fall, ich würde schon sagen, Konzi hat es ja auch schon gesagt, in der Realschule durfte man das nicht machen, man durfte nicht ans Handy, hier schon, und es gibt halt die Leute, ja gut, die wollen halt einfach ihr Abi hier machen und die in der Pause starren sie dann halt in ihr Handy, weil sie haben einfach keine Lust auf die anderen Menschen, sie wollen aber ihr Ding durchziehen, kann man jetzt verstehen. Ich sehe es jetzt nicht so und ja.
Ich glaube, das ist aber so eine Zwischenstufe zwischen Realschule, wo man wirklich eigentlich noch alles bekommt, was man braucht, und man muss eigentlich auch gar nicht viel fragen, bis zum Studium, wo man halt dann irgendwie ja vollkommen auf sich selbst gestellt ist und man geht halt hin, um sein Ding zu machen, aber viele Freunde lernt man ja, oder man lernt im Studium schon Freunde kennen, aber ich glaube, es ist halt einfach nochmal ja ein bisschen einfach größer, also man ist mit viel mehr Leuten da und hier ist einfach so eine entspannte Zwischenstufe, also die gerne sozialen Kontakt haben, haben ihn, und die halt gerne für sich sind, sind für sich, also da gibt es ja unterschiedliche Kandidaten immer, auch pro Klasse.
Jetzt ist ja, du hast gerade gesagt, entspannt einiges. 13. Klasse ist dann vielleicht nicht mehr ganz so entspannt. Das werden wir sehr häufig gefragt hier als Lehrkräfte. Ist die 13. wirklich so schwer, oder wir haben auch das andere Extrem? Ich melde mich einfach an, das wird schon passen. 3,0 Schnitt habe ich dann geschafft eben als 12. Klasse und dann geht's weiter. Das interessiert sicherlich viele hier an der Schule. Wie war der Einstieg in die 13.? War es so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Auf was müssen sich diejenigen hier an der Schule gefasst machen, die das jetzt angehen wollen zum neuen Schuljahr, die 13. Klassen, sich angemeldet haben im März?
Ja, also natürlich muss man sich darauf einstellen, dass es ein weiteres Schuljahr ist. Und es
Ach
man,
was.
Ja, muss man einfach mitrechnen. Und wenn man weiß, hey, Fachabi hat man jetzt geschafft, man muss halt ehrlich reflektieren und sagen, wie leicht ist es einem vielleicht gefallen und vielleicht wie schwer ist es einem gefallen. Es ist halt ein weiteres Jahr. Ich persönlich bin jemand, der ja anfangs sehr motiviert war. Ich habe gesagt, ja komm, ich lerne dann Vollgas und ich mache dann ein geiles Abi draus. Jetzt ist das zweite Halbjahr, die Noten Stück für Stück gehen runter und ich bin total okay damit. Also ich gehe halt jetzt durch die 13. Klasse und denke mir, ich hole mir mein Abi, der Schnitt ist mir relativ egal, ich brauche keinen NC. Ich hole es mir einfach und es ist machbar. Man muss nicht zu viel lernen, man muss gezielt lernen, das schon, aber es ist machbar für eigentlich alle.
Also es ist so ein Realismus eingetreten bei dir anscheinend von dem...
Ja, es fehlt halt auch jegliche Motivation, extrinsisch, intrinsisch. In der 12. hatte man den Druck, hey, ich brauche den Schnitt für die 13. Ich muss lernen. Da war halt irgendwas dahinter. Das fehlt halt so. Ja, ich will halt mein Abi, aber kann ich jetzt auch richtig schlecht bestehen oder ich kann es halt gut bestehen? Wenn ich schlecht bestehe, muss ich halt nicht so viel lernen. Passt doch auch.
Also für alle, die Gustav nicht so gut kennen, er hat heute schon mal so prophylaktisch durchgerechnet mit unserem FOSBOS-Punkteprogramm, auf was du mit welchen Noten kommst. Und es hat dann doch gelangt, auch zu deiner Zufriedenheit. Auch ja, wenn du sehr vorsichtig die Noten eingegeben hast.
Im Worst Case war es immer noch 3,2. Also das ist doch, das nimmt man mit.
Und dein Einstieg in die 13. ist es so, wie du es erwartet hast, du hast die 12. zweimal gemacht. Ja. Das war wegen des Schnitts?
Das war wegen dem Schnitt. Also ich habe die 12. beim Fachabi, man braucht ja 3,0, um die 13. gehen zu dürfen. Und dann hatte ich nach dem Fachabitur schriftlich 3,2. Und dann habe ich mir das ausgerechnet, wie viel denn ich denn im Mündlichen bräuchte, damit ich auf 3,0 kommen würde. Und dann habe ich mich dafür entschieden, nachdem ich es ausgerechnet hatte, dass ich in Deutsch und in Pepsi, also Pädagogik und Psychologie, in die Nachprüfung gehen werde, in die mündliche. Und in Deutsch hätte ich 14 Punkte gebraucht und in Pädagogik und Psychologie 11. Also schon ordentlich, würde ich sagen. Also es entspricht einer 1 und einer 2. Und ja, also in Pepsi habe ich es dann leider nicht geschafft. Und dann habe ich Deutsch trotzdem noch das Mündliche gemacht. Da hatte ich dann auch die 14 Punkte. Und da habe ich halt mit 3,1 beendet. War ein bisschen unglücklich. Aber im Endeffekt, jetzt denke ich, war es das Beste, was mir hätte passieren können. Weil ich glaube, wäre ich danach direkt, oder hätte ich es geschafft mit dem 3-0er-Schnitt, hätte ich welchen der 13 einfach eingebrochen. Also dadurch, dass ich die 12. nochmal gemacht habe, freiwillig, also ich habe ja dann bestandenes Fachabi gehabt, das war ja gut, hatte ich einfach nochmal mehr Übung und man kam nochmal besser rein. Man hat vor allem in Mathe Themen verstanden, die man davon nicht verstanden hat. Man hat bessere Noten geschrieben, was dann auch viel, glaube ich, mit der Psyche macht und es einem dann besser geht allgemein und man einfach ein allgemein besseres Verständnis darüber hatte, wie die FOS noch genauer funktioniert. Und als ich jetzt dann die 13. gegangen bin, also ich habe dann beim zweiten Fach, hatte ich einen besseren Schnitt und konnte dann in die 13. Und da merkt man aber auch schon nochmal so einen Sprung, finde ich, dass es halt einfach nochmal ein anderes Anspruchslevel ist und dass es dann doch nochmal schwieriger wird.
Ist es in manchen Fächern besonders bemerkbar?
Boah, ich finde vor allem, also jetzt, ich war letztes Jahr in Mathe dann ziemlich gut, und dieses Jahr eigentlich auch, aber ich finde in Mathe, es geht halt voran und wenn man dann nicht am Ball bleibt, dann ist man irgendwann raus und dann ist es unfassbar schwer, das aufzuholen. Aber ich finde auch so Fächer wie GPG, also Geschichte, Politik und Gesellschaft, ist halt einfach nochmal so eine Zusatzstufe zu Politik und Gesellschaft. Also es wird halt nochmal anspruchsvoller, auch die Themen oder die Fragestellungen in den Schulaufgaben, sei es Bio oder Deutsch oder was auch immer, werden einfach komplizierter und muss sich nochmal genauer darauf einstellen und vielleicht auch nochmal, wenn man Fragen beantwortet, eben nicht so oberflächlich bleiben in der 12. Klasse, sondern nochmal genauer, detaillierter lesen und nochmal mehr schreiben und nochmal fundierter schreiben. Also es ist schon nochmal eine Umstellung, aber jetzt im Verhältnis zum zweiten Halbjahr fand ich das erste schon sehr schwer. Also im zweiten ging es jetzt wieder, war es bei mir, glaube ich, immer so. Also ich werde eher im zweiten Halbjahr besser, also genau andersrum wie beim Gustav. Ich bin im ersten immer relativ schlecht und dann im zweiten hole ich irgendwie noch mehr raus, weil ich dann auch so einen innerlichen Druck habe. Aber mir geht es eigentlich auch nur ums Bestehen. Also ich brauche jetzt keinen Einserschnitt. Also ich bin froh, wenn ich einfach bestanden habe und gut ist.
Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass natürlich auch sehr schwer sitzt, ist, dass man einfach nicht so viele Streichmöglichkeiten hat in der 13. Klasse. Das macht den Schnitt halt für strategische Schüler, wie wir es sind, natürlich schwerer, weil man nur noch zwei Fächer streichen kann und ich bin jemand, der...
Also zwei Halbjahresleistungen.
Ja, genau. Zwei Halbjahre streichen kann und ich bin ja jemand, der radikal immer Mathe streichen muss, weil es immer sehr schlecht läuft, dann sieht es natürlich schon mau aus und es gibt auch nicht mehr so viele Nebenfächer, in dem man vielleicht performen konnte in der 12. Klasse, das fehlt dann schon. Und dann wiegt natürlich so ein Fach wie Pepsi einfach mehr oder wie Mathe. Das muss man wissen. Ja. Genau.
Und dann auch, was du natürlich nimmst bei den Wahlpflichtfächern, ist dann auch
noch. Was dann noch übrig bleibt. Im Sozialzweig ist man ja so ein bisschen ungut dran, weil in der 13. Klasse, ich glaube, ich konnte irgendwie drei Sachen noch auswählen, neben den Sprachen halt. Und da war halt Mathe Additum, Musik und IBS. Und dann gut, ich kann keine Mathe, Musik kann ich nicht streichen, da muss ich IBS nehmen. Also da bleibt die Möglichkeit halt sehr gering. Ja,
weil Soziologie geht nicht als im Sozialzweig, Aspekte der Psychologie geht nicht. Ja, da gibt es einige Restriktionen, da ist der Sozialzweig sicherlich nicht ganz so gut dran wie manche andere Zweige. Ja, der letzte Themenkreis unseres Podcasts bezieht sich jetzt auf ein bisschen Persönliches in eurem Umfeld. Wir haben im Herbst hier den amerikanischen Wahlkampf auch mitgemacht an der Schule, haben in der Aula dann die Wahl simuliert. Und Gustav, du wurdest dabei zum US-Präsidenten gewählt, wenn ich mich richtig erinnere. Correct. Und hast eine flammende Rede danach gehalten in der Aula vor den 50 Schülern und Schülerinnen, die da circa da waren. Bist du privat auch ein sehr politischer Mensch?
Ja, auf jeden Fall. Ich interessiere mich für Geschichte und für Politik schon sehr lange. Ich bin auch parteipolitisch engagiert. Und genau, und dann fand ich halt diese Simulation einfach super cool. Ich hatte schon ein bisschen Bangen, weil, okay, ich wusste nicht, muss das jetzt alles Englisch sein? Dachte ich mir, ja, natürlich muss das alles Englisch sein, aber es hat ja dann ganz gut funktioniert und es war super lustig. Und neben mir sitzt ja auch Mr. Vice President, das muss man
eben
dazu sagen.
Genau, da wollte ich noch drauf hin, der Vizepräsident nebendran, Mr. Van Miller. Privat auch politisch oder weniger als der Gustav?
Ich glaube jetzt nicht so wie Gustav, also ich bin keiner Parteimitglied, aber ich glaube, bei uns ist es ganz cool, wir reden sehr viel über Politik und wahrscheinlich auch mehr als viele andere Jugendliche, weil ich bin auch persönlich sehr interessiert daran und finde das alles unfassbar interessant und das ist dann immer ganz nett. Wir fahren auch gemeinsam immer in die Schule und meistens reden wir dann auch über irgendwie die aktuelle Politik und tauschen uns darüber aus und das macht dann auch schon Spaß, wenn man da so sich genauer reinfuchst und also ich würde schon sagen, ja, ich glaube, wir sind beide relativ interessiert. Du wahrscheinlich noch mehr engagiert, aber ich glaube, das Interesse ist von beiden Seiten da.
Würdet ihr euch dann wünschen, dass es an der Schule mehr thematisiert wird, das Politische, zum Beispiel Trumps Präsidentschaft, oder ist es irgendwie zu anstrengend, wenn man, keine Ahnung, Mathe-Ableitungen lernen muss, Funktionen, was auch immer, Pepsi-Fallstudien macht im Sozialzweig und was ihr da alles lernen müsst, ist es dann einfach too much für euch, wenn dann Politik aktuell auch noch diskutiert werden soll?
Naja, gut.
Oder für eure Mitschüler auch, nicht nur für euch beide jetzt?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, es ist natürlich schwierig zu sagen, ja, so Aktuelles kann man schon immer aufarbeiten. Ich meine, man hat ja auch GPG und also hat ja verschiedene politische Fächer auch. Ich würde mir persönlich wünschen, dass einfach so irgendwie vielleicht ein bisschen mehr politische Verständnis und Bildung halt angeboten wird, dass man halt auch versteht, warum passiert was und vielleicht auch ein bisschen durchschauen kann, wenn irgendwelche Politiker halt irgendwas machen. Jetzt Beispiel Trump, der ja eine sehr interessante Persönlichkeit ist. Genau, das fände ich schon persönlich cool und ich glaube, das würde auch eben gut tun, auch wenn vielleicht viele sagen, wollen wir nicht.
Also ich fand zum Beispiel jetzt diese Wahlsimulation, die wir da gemeinsam gemacht haben mit dem Institut zusammen, ich fand es schon sehr cool, also dass man mal so weiß, wie läuft eigentlich so eine amerikanische Wahl ab und dass es auch so ein bisschen mehr ins Internationale geht. Aber ich denke mir vor allem, dass wir, vor allem auch in Deutschland, wenn man es jetzt hier auf die Politik bezieht, dass sehr viele Leute nicht, vor allem nicht über geschichtliches Hintergrundwissen verfügen. Deswegen halt, ja, aus meiner Sicht schwierige Parteien wählen und ich finde, dass sowas in der Schule vielleicht nochmal ein bisschen besser aufgeklärt werden sollte. Und ich meine, in der Realschule hat man vielleicht schon gelernt, wann der Zweite und Erste Weltkrieg war. Aber was dann da so genau passiert, finde ich, könnte man auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr im Unterricht hervorbringen und vor allem darauf sich beziehen.
Ist interessant, weil wenn wir in der 11. Klasse früher in Geschichte Nationalsozialismus unterrichten wollten, da haben wir regelmäßig gehört, wir wissen das schon alles, wir haben das alles schon gemacht in der Realschule, müssen wir gar nicht tun. Jetzt ist der Lehrplan anders geworden in der 11., der fängt ja eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg an. Aber ich würde trotzdem sagen, vielleicht weil ihr dann auch reifer geworden seid als Voss-Schüler, ist es vielleicht gar nicht schlecht, nochmal diese Zeit zu beleuchten. Im Lehrplan steht drin Aufarbeitung der Diktaturen, da kommt man ja dann auch wieder darauf zurück.
Ja,
ja. Halt, ich weiß nicht, ich habe das so in Erinnerung, ja, man hat halt so die wichtigsten großen Themenbereiche des Zweiten Weltkriegs halt abgeklappert, aber so dieses inhaltliche Verständnis, wie die NSDAP halt groß geworden ist und wie die Politik sich gewandelt hat, das wäre, glaube ich, einfach wirklich mal wichtig. Und da habe ich das Gefühl, das haben wir jetzt nicht so intensiv besprochen. Wenn ich mich recht erinnere, es ist ja auch schon ein paar Jahre her mittlerweile.
Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied. Also als ich hier an die 11. gekommen bin, war mein politisches Interesse noch nicht so groß, wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass man einfach über diese 3 bzw. bei uns 4 Jahre sich hinweg entwickelt, das dann vielleicht auch nochmal in der 13. oder zumindest in der 12. Klasse vielleicht nochmal genauer bearbeitet werden könnte, dass man sich dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf die heutige Politik damit bezieht, dass eben solche Sachen wie der Holocaust nicht in Vergessenheit geraten und dass man vielleicht irgendwie auch ein bisschen das thematisiert, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass so eine Partei wie die NSDAP an die Macht kam. Das, also man muss ja gar nicht sagen, was der Zweite Weltkrieg war. Ich glaube, das wissen viele Leute, aber irgendwie genauere Faktoren beleuchtet. Also wie ist zu so einem Aufschwung der NSDAP gekommen? Wie funktioniert sowas überhaupt, dass man das vielleicht ein bisschen auch dann auf die heutige Zeit vergleichen kann, anwenden kann, dass sowas eben nicht nochmal passiert?
Ja, wie gesagt, ich unterrichte Geschichte und freue mich dann natürlich auch immer, wenn Schüler interessiert sind, aber auch wenn sie etwas über ihre eigene Familiengeschichte erzählen. Jetzt bei dir, Konstantin, du hast ja einen ganz bedeutenden Vorfahren. Mit deinem Nachnamen von Miller werden da vielleicht schon manche zusammengezuckt sein. Also Oskar von Miller, 1903 hat er das Deutsche Museum in München mitbegründet, ist übrigens dort an einem Herzanfall gestorben, habe ich gestern nachgelesen, 1934. Er war Mitglied der Friedensdelegation zum Versailler Vertrag. Und wenn ihr auf die Wiesen geht, dann seht jeder die Bavaria, die sein Vater, also Oskar von Millers Vater, Ferdinand gegossen hat. Also das ist mal ein Ahne, Konstantin. Wie stehst du in genauer Relation vorfahrenstechnisch? Du bist der Ur-Ur, was bist du?
Also vom Oskar, das ist ein Ur-Ur-Ur-Großonkel von mir. Ich weiß selber gar nicht genau. Und der Ferdinand von Miller, also sein Vater, der die Bavaria gegossen hat, das ist dann nochmal ein Ur mehr dran. Also schon pur so ein Name zu haben. Aber ich glaube, das Lustigste ist eine ganz nette Geschichte. Als ich das erste Mal in der 12. war und wir hatten die erste Stunde PUC, also Politik und Gesellschaft, kam ein Lehrer oder unser PUC-Lehrer ins Klassenzimmer herauf. Hat die Namensliste vorgelesen in der ersten Stunde, wer ist jetzt da, und dann hat er meinen Nachnamen vorgelesen, von Miller, und hat dann gefragt, ein echter von Miller? Und da habe ich gesagt, ja, ich denke schon. Und dann hat er den Wikipedia-Eintrag geöffnet und hat es der ganzen Klasse vorgelesen. Und ich hatte da einen sehr guten Freund mit in der Klasse, der hat gesagt, ja, der Wahnsinn, das wusste ich ja gar nicht, dass es sowas gibt. Und irgendwie, also ich freue mich schon, dass ich den Nachnamen tragen darf, aber irgendwie für mich ist es auch Normalität natürlich. Und also ich bin schon glücklich, also auch wenn man durch München fährt und man fährt irgendwie über den Oskar von Millering oder so, dann also der Name ist schon vertreten, vor allem in Bayern, würde ich sagen.
Ja, es gibt über 30 Städte, die eine Oskar von Miller Straße
haben. Ja, genau. Und das ist schon cool, aber ja, irgendwie ist es halt dann auch normal aus meiner Sicht. Also vielleicht im Verhältnis zu anderen Familien jetzt nicht, aber ich möchte mich damit auch nicht schmücken oder damit angeben oder so, weil ich habe es ja nicht erreicht und ich darf den Namen nur weitertragen.
Ja. Und du hast auch eine Vergünstigung im Deutschen Museum, hast du mir mal vor 2 Jahren erzählt. Gilt das noch?
Ich war jetzt ganz lange nicht mehr im Deutschen Museum, ich hoffe. Aber ich weiß noch, als mein Bruder hatte damals seinen Kindergeburtstag gefeiert und dann hat mein Vater gefragt, wie es denn eigentlich ist mit von Miller-Mitgliedern. Also, und dann hieß es am Schalter, ja, wir müssen mal nach hinten gehen. Dann haben die da den Chef gefragt und der sagt, ja, die können schon durch, also ist dann schon in Ordnung. Also ich glaube, offiziell gibt es das nicht, aber würde man dann nachfragen und man kommt an die richtige Person, dann darf man schon gratis ins Museum, aber ist ja auch ganz schön.
Gustav, von deinen Vorfahren weiß ich wenig, aber vielleicht möchtest du über deine Zukunft sprechen, weil das ist jetzt so der letzte Abschnitt unseres Gesprächs. Wo könnte dich denn eigentlich der Lauf der Welten hintreiben nach der Schulzeit? In welche Richtung tendierst du? Du hast schon gesagt, Numerus Clausus brauchst du nicht, da willst du nichts machen. Vielleicht könnt ihr beide noch ein bisschen Tipps auch geben, denjenigen, die neu an die Schule kommen. Wie habt ihr eure Zukunftsentscheidung getroffen oder habt ihr sie noch gar nicht getroffen? Was ist da entscheidend dafür? Wo soll es hingehen nach der 13.?
Ja, also ich kann es einfach mal so sagen, mein Ziel und Traum wäre der Bundestag. Also ich interessiere mich sehr für Politik. Und wie gesagt, ich engagiere mich parteipolitisch. Ich möchte auch Politikwissenschaften studieren an der LMU. Und schauen wir mal, wo das dann alles hinführt. Aber wie gesagt, das nächste große Ziel wäre quasi mal so der Bundestag. Sowas peile ich jetzt einfach mal an. Und ja, was kann man für neue Schüler vielleicht sagen? Man muss halt seine Interessen im Auge behalten. Man muss auch offen sein für neue mögliche Interessen. Ich war immer sehr auf Geschichte fokussiert. Politik war immer so, ja, ist interessant, aber irgendwie auch zu trocken und hat sich jetzt komplett gedreht. Also ich bin jetzt viel mehr in Politik als in Geschichte und habe da halt einfach so mein Lebensziel quasi so entdeckt und einfach unfassbares Interesse aufgebaut. Und das kann jeder erreichen mit was auch immer. Ich sehe auch viel jetzt in meiner Klasse, einfach viele Leute, oder vor allem in der 12. damals noch, die einfach gesagt haben, boah, sie haben keine Ahnung, was wollen sie denn machen? Und das würde mich persönlich, glaube ich, auch stressen, wenn ich einfach 12. Klasse, ich mache mein Fachabi, ich will vielleicht gar nicht in die 13., ich muss jetzt ja mal irgendwie mit mich entscheiden, was ich machen möchte. Also überlegt es euch schon mal rechtzeitig, verfolgt eure Interessen und dann werdet ihr auf jeden Fall was finden, weil jeder findet was für sich, würde ich behaupten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es relativ klar, ich wollte immer mein allgemeines Abitur haben, damit ich einfach alle Möglichkeiten offen habe, ob ich dann eine Ausbildung machen möchte, ob ich an eine Fachhochschule gehen möchte, ob ich an eine richtige Universität gehen möchte. Ich wollte eigentlich einfach alles offen haben für mich, dass ich einfach eine Entscheidungsfreiheit habe. Und jetzt über die letzten 2 Jahre vor allem hat sich das herauskristallisiert, dass ich irgendwie dann doch in eine wirtschaftliche Richtung will. Also Soziales reicht mir fürs Erste. Aber ich glaube, Soziales ist halt einfach die perfekte Grundlage für ziemlich alles, mit dem man im Leben konfrontiert wird. Also ich glaube, dass ich auch dann im wirtschaftlichen Bereich sehr viel aus der Zeit hier mitnehmen kann. Und vielleicht verschlägt es mich ja dann doch nochmal in eine soziale Richtung. Also ich glaube, kein Weg ist geradlinig. Von dem her, ich würde gerne irgendwie sowas wie Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftswissenschaften oder allgemein VWL studieren. Das würde mich schon interessieren. Genau, weiß ich noch nicht. Ich werde mich jetzt mal für alles Mögliche bewerben, vor allem an der LMU und an der TU München. Und dann schauen, wer nimmt mich überhaupt mit meinem Schnitt. Ja, und ich glaube aber, der Weg wird sich dann schon weisen und ich glaube auch ein bisschen an Schicksal. Das wird alles gut laufen. Ich glaube auch, das Beste, was man machen kann, vor allem wenn man noch unentschlossen ist nach der Realschule, ist einfach an die FOS gehen, wenn man den Schnitt dafür hat. Dann sollte man es machen und man ist sich noch unsicher, weil man hat ja einfach Zeit zum Nachdenken. Man muss zwar natürlich lernen und schauen, dass man dranbleibt, aber man hat einfach Zeit und man bildet sich in dieser Zeit auch nochmal so viel weiter, wie Gustav schon gesagt hat. Der ist jetzt auch, hätte nicht gedacht, dass er Politikwissenschaften wahrscheinlich studiert. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie in eine wirtschaftliche Richtung gehe nach der Realschule, weil ich Wirtschaft an der Realschule gehasst habe, das Fach. Also ich glaube, man hat hier Zeit zum Nachdenken und es ist auch eine gute Zeit zum Nachdenken. Vor allem, wenn man noch nicht weiß, was man machen möchte. Von dem her ist es aus meiner Sicht die ideale Option. Danach hat man immer mehr Möglichkeiten. Ich sehe das vor allem bei Freunden von mir, die eine Ausbildung gemacht haben und damit jetzt absolut unzufrieden sind, weil sie eigentlich gerne etwas anderes gemacht hätten, wie zum Beispiel jetzt an die FOS zu gehen. Und die überlegen sich, ob sie jetzt dann doch noch ihr Abitur machen.
Damit, können sie auf die BOS kommen, genau, zu uns, genau.
Genau, um dann eben noch studieren zu dürfen. Das ist so. Deswegen bin ich froh, dass ich den Weg so gegangen bin und ja.
Ja, interessant. Ich bin sehr gespannt, wo es euch hin verschlagen wird. Vielleicht können wir das ja auch hier an der FOS dann weiter verfolgen, im ehemaligen Treffen oder dergleichen. Gibt ja auch einen Förderverein, in dem ihr Mitglied seid. Da seid ihr eh schon Mitglied.
Genau, Mitglied.
Mein Gott, vorbildlich, vorbildlich. Zum Abschluss eine Frage, die ich jedem Gast hier stellen werde. Und ich habe euch auch davor schon damit konfrontiert mit dieser Frage, weil das kann man vielleicht nicht so spontan beantworten. Aber nach 13 oder 14 Jahren Schulzeit, gibt es einen Satz aus der Schulzeit hier aus der FOS oder aus früheren Schulen, an den ihr euch noch lange erinnern werdet, aus welchem Grund auch immer? Also ich habe euch vorhin meinen Satz gesagt von meinem Lateinlehrer aus der 8. Klasse, den werde ich nie vergessen, diesen Satz, der immer zusammengerechnet hat, 6 plus 6 ist 12, durch 2 ist 6, macht 6,0 ist Note 6. Dieser lange Satz, der bleibt mir immer in Erinnerung, also werde ich nicht vergessen. Gibt es bei euch Ähnliches, Gustav?
Ja, wenn ich einfach mal anfangen darf. Ich habe mir einen Satz, der mir im Kopf geblieben ist, von der FOS rausgesucht. Da waren wir nämlich noch im Technikzweig. Und da waren wir dann unten in der Metallwerkstatt. Und der Herr von Miller war fleißig wieder am Feilen. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir waren da ein bisschen ungeschickt. Und dann hatten wir da eine Lehrkraft. Die hat dann immer schön nachgemessen und dann hat der Konsti stolz wie Bolle sein komisches Metallding da abgegeben. Und hat die Lehrkraft ein Messding da rausgeholt und angefangen zu messen, hier, da. Und dann sollten irgendwie alle nochmal herkommen. Und dann sagt er, wenn's ihr euch vermisst, dann macht sie es, nein, bumm, und donnert das Ding in die Mülltonne. Und das war so ein Satz, der war so unfassbar amüsant. Der wird mir wohl immer im Kopf bleiben. Und ja, dir wahrscheinlich auch.
Du hast ihn auch gehört.
Ich hatte danach ein ziemlich schlechtes Gewissen. Dann habe ich das Metallstück nochmal neu fertigen sollen und habe mich dann wieder, wieder zu viel abgeschliffen. Und dann stand aber schon fest, dass wir den Zweig wechseln werden. Dann habe ich es eigentlich beiseite gelegt und habe mit einem anderen Werkstück erstmal weitergemacht. Damit es ich auch, wenn es ist nicht auf.
Ist das euer gemeinsamer Satz oder hast du noch einen extra?
Nee, ich hab noch einen extra. Ich habe vielleicht ein bisschen einen poetischeren mir rausgesucht. Und zwar hatte ich, nachdem ich mein Fachabitur das erste Mal zwar bestanden hatte, aber nicht in die 13. gehen durfte, ist man natürlich irgendwie niedergeschlagen, weil man hat schon viel für das Abi dann auch gelernt. Und dass sich dann am Ende nicht ausgezahlt hat, ist natürlich schade gewesen. Da war ich schon auch ziemlich traurig, und weil man hat ja viele Möglichkeiten, die man dann noch machen kann, ob man eine Ausbildung macht, ob man dann schon studieren geht oder ob man an eine andere Schule geht. Aber im Endeffekt hat mich dann ein Lehrer zum Pizzaessen eingeladen, nachdem ich Pepsi nicht bestanden hatte. Und da hat er gesagt, als Tipp für mich für die Zukunft, man sollte erst das Fundament seines Hausbaus, bevor man das Haus dann draufsetzt. Und mit dem Fundament meinte er ganz einfach, man sollte einfach das Abitur bestehen, damit man dann einfach was Schönes darauf oder das was Ordentliches drauf basiert.
Toll. Ja. Schöner Satz.
Ja.
Ähnlich poetisch, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Und das alles in der letzten Reihe.
Ja. Ja, dazu können wir vielleicht auch noch was erwähnen, weil ich bin eigentlich nicht jemand, der gerne in der letzten Reihe
aber sitzt. Aber es gongt gleich, du musst gleich zum Schluss kommen.
Ich wollte in der ersten Reihe sitzen und der Herr von Miller hat die ganze Zeit, nein, wir setzen uns schön nach hinten, das passt schon, du machst es schon. Und habe ich natürlich dann zugesagt und seitdem sitzen wir auch brav hinten und ich würde sagen, wir wären besser dran, würden wir vorne sitzen.
Es hat sich gelohnt, sage ich. Es hat sich gelohnt.
Okay, das glaube ich müsst ihr dann nachher noch, wenn die Mikrofone aus sind, ausdiskutieren. Ich danke euch herzlich für eure Teilnahme hier bei unserer ersten Ausgabe von Letzte Reihe, dem neuen Vosboss-Podcast hier aus Bad Tölz. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Danke, dass wir hier sein durften.
Das war Letzte Reihe, der Podcast der Vosboss Bad Tölz. Wenn ihr mal dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt mir auf Teams. Bis dann!